Folge 154, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur neuen Folge des Advantage-Podcasts. Ich freue mich sehr. Es ist Mitte der Woche Mittwoch und wir haben heute wieder Hotelkultur bei beiden angesagt. Mir gegenüber virtuell in Hagen ist der liebe Daniel Wollemasur. Grüße dich.
Hallo Yannick, heute streiten wir uns, wer den schöneren Hintergrund hat, wer die schöneren Vorhänge zeigt und du kommst, wie ich jetzt auch endlich mal, ins Hotelzimmer podcasten rein. Du bist gerade beim Fechtturnier, ne?
Ja, nicht nur beim Fechtturnier, ich bin in Dresden, also wer auf YouTube zuschaut, wir battlen uns, wer die schlechtesten Vorhänge der Hotelgeschichte vorzeigen kann. Ich bin heute am 30.07. Mittwochs in Dresden angekommen. Hier sind die Finals, so heißen die auch, ab morgen Donnerstag bis Sonntag. 20 Sportarten richten hier zeitgleich in Dresden, in der sächsischen Landeshauptstadt, ihre deutschen Meisterschaften aus. So ähnlich wie die European Championships vor 3 Jahren in München, wo 9 Europameisterschaften zeitgleich waren, sind hier gleich 20 Sportarten, die ihren deutschen Meister finden, um den kleinen Sportarten, also der Sinn dahinter ist, um den kleinen Sportarten, den Randsportarten, mehr Aufmerksamkeit zu verteilen, indem sie an einem Ort sind, vorgetragen und berichtet auch vom Öffentlich-Rechtlichen, also ARD und ZDF übertragen. Und wie ihr als Stammhörerin wisst, bin ich ja, ist einer meiner Aufgaben Pressesprecher des Deutschen Fechtverbands und deswegen bin ich heute hier angereist und betreue die nächsten 3 Tage die Sportler, wenn sie mediale Aufgaben haben und Berichte für die Homepage. Und du, mein Lieber, hast uns alle angelogen, hast gesagt, du spielst nur Liga, hast dann eine schöne Wildcard bekommen in Hagen, erst fürs Doppel, dann noch fürs Einzel und hast mal schön rasiert. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Es gab eine kleine Planänderung, weil wir am Freitag kein Spiel haben, kein Ligaspiel. Hatte ich mit meinem Partner Benito Sanchez für eine Wildcard im Doppel angefragt, weil wir ja schon in Braunschweig ziemlich gut zusammengespielt haben. In der Liga sowieso, bei einem 25er in Marburg, davor auch Halbfinale. Und haben uns da sehr gefreut, dass uns die Möglichkeit gegeben wurde, hier die Woche mal wieder ins Turniergeschehen einzusteigen. Wie du gerade schon gesagt hast, einfach in der Ligaphase, dadurch, dass wir am Freitag spielfrei haben und nur zuschauen, was die anderen Konkurrenten, die anderen Mannschaften so machen, konnten wir dann die Turnierwoche voll spielen quasi. Und dann kam
Hat jemand zurückgezogen oder hattet ihr planmäßig spielfrei? Also weil du gesagt hast, das hat sich jetzt so ergeben?
Nee, zum Glück kommen bei uns in der Liga alle Mannschaften auch immer vollzählig. Es hat niemand zurückgezogen. Wir sind nur 9 Teams in unserer Liga. Deswegen hat ein Team jeden Spieltag spielfrei. Und das, bei uns ist es halt der Freitag.
Verstehe. Ja, genau. Ich sag dir mal, was das Erfolgsrezept deiner Leistung gestern war. Gestern? Ja, genau, Dienstag. Dienstag war das Einzel. Es muss der Fakt gewesen sein, dass ich nicht zugeguckt habe. So, ich wurde positiv von HörerInnen überrascht. Ich habe gearbeitet und hatte keine Möglichkeit, den Livestream zu verfolgen und habe dann Nachrichten bekommen, sowohl über unseren Podcast-Account, Advantage-Podcast, als auch über meinen Instagram-Account, dass du rasierst. Und dann habe ich das Resultat gecheckt, weil ich absolut keine Zeit hatte und dann hattest du schon gewonnen in 2 Sätzen. Sah auf dem Papier relativ einfach aus, auf Flash Score. Dann habe ich mir aber nachts nochmal Real Life den ersten Satz angeschaut. Übrigens, das ist so geil, Wally, wenn man Real Life ein Tennisspiel gucken kann und beim Challenger TV ist, kann man ja so manuell mit der Maus vor- und zurückspulen, nicht so genau, aber man kann immer mit 10 Sekunden vor- und zurückspulen und es ist so entspannt, praktisch 10, 20 Sekunden ist eigentlich immer die Pause zwischen dem Ballwechsel und dann konnte ich immer direkt zum ersten oder zum zweiten Aufschlag von euch beiden vorspulen und habe den ersten Satz relativ schnell Real Life gucken können. Bin trotzdem relativ müde, weil ich den noch geguckt habe und heute Morgen raus musste. Aber es war krass. Also für alle, die es noch, also um euch mal zu updaten, ne, du hast gegen Justin Engel gespielt mit deiner Wildcard. Ihr kennt euch natürlich gut, ihr trainiert in Oberhaching regelmäßig. Und 7-6, 6-2 ist es ausgegangen. Break vorne gewesen im ersten Satz. zum Match serviert, gebreakt worden. Zum Satz,
ne?
Satz serviert, zum Satz serviert, gebreakt worden, dann 5-6 hinten gelegen, Satzball abgewehrt und im Tiebreak dann 7-4 gewonnen. Also krasser Satz. Und erinnerst du dich noch, was ich in der letzten Folge gesagt habe, dass du eigentlich nur noch ein Match davon entfernt bist, wo du so ein Momentum mal, was vielleicht ein bisschen gegen dich läuft, drehen musst und dann, dann läuft der Hase. Und daran glaube ich jetzt diese Woche auch.
Ja gut, also die nächste Aufgabe morgen, die wird ja jetzt auch nicht leichter, aber während des Matches konnte ich es natürlich nicht fühlen, ob du zuschaust oder nicht. Im Endeffekt hat es dann ja geholfen, sagen wir es mal so, dass du nicht zugeschaut hast. Also Pech gebracht hat es auf jeden Fall nicht. Und ja, ist natürlich ein schöner Sieg. Es ist immer besonders, wenn man den Gegner so gut kennt. Vor allen Dingen taktisch. Es ist dann für mich natürlich immer ein bisschen leichter. Also er weiß auch sehr, sehr gut, was auf ihn zukommt, was er machen möchte auf dem Platz. Und ich weiß aber dann auch umgekehrt genauso, was er gegen mich versucht, was er einsetzen möchte, was er versuchen möchte. Deswegen ist es halt so ein bisschen mehr Schach als sonst, wenn man sich nicht ganz so gut kennt. Und ja, bin natürlich froh, dass das Match in meine Richtung gegangen ist.
Ja, saugeil. Wir machen heute für unsere Verhältnisse eine etwas kürzere Folge, auf jeden Fall unter einer Stunde. Wir werden uns auch dran halten, versprochen. Wir wollen natürlich über deine Liga- und Challenger-Leistung sprechen und hier ein bisschen über mich, über Dresden, als auch aktuell ein Update geben zu Alexander Zverev und der Situation um Toni Nadal. Nochmal kurz über Jannik Sinner sprechen, der seinen Fitnesstrainer, zurück ins Boot geholt hat und noch ein bisschen updaten über die Sieger der letzten ATP- und WTA-Turniere. Da war in den letzten zwei Wochen einiges los und zwei Spieler haben zum Beispiel auch direkt Back-to-Back-Turniersiege geholt. Wir gucken mal, wie weit wir kommen, aber das nur der Vollständigkeit halber. Wolli, wir bleiben noch mal ganz kurz beim Einzelsieg über Justin. Also zwei Dinge sind mir aufgefallen im Real Life. Erstens, deine Returns waren überragend, vor allem auf seinen zweiten Aufschlag. Die Frage wäre, liegt das daran, dass du das, also du hast ja eh ein gutes Return-Spiel, aber liegt das daran auch, dass du noch besser lesen konntest, wo die Positionierungen hinkommen, weil du öfter mit ihm trainierst? Und zweitens, ich hatte das Gefühl, dass du deinen Rückhand-Slice noch öfter einsetzt als so im Mittel deiner Spiele. War das bewusst? Lag das an den Bedingungen, dass es vorher ein bisschen geregnet hatte? Oder war das ein bewusstes Stilmittel gegen Justin?
Ja, beides natürlich. Eine Rückhandslice ist eine Sache, die ja, ich wahrscheinlich besser mache als viele andere Spieler. Und deswegen ist es halt auch meine Aufgabe, den einzusetzen, dann, wenn es sinnvoll ist, und da eine gute Mischung zu finden. Gibt ja auch beispielsweise mit Grigor Dimitrov, der das jetzt in Wimbledon auch sensationell gemacht hat. Da hat ihm natürlich auch sein guter Aufschlag geholfen, dass er überhaupt so in die Situation kam. Ja, ansonsten möchte ich natürlich jetzt nicht ins allerletzte Detail gehen, weil auch wenn man die Gegner gut kennt und privat auch gut kennt, möchte man ja auch so ein paar Sachen noch bei sich in der Tasche behalten. Aber grundsätzlich kann ich auch sagen, dass die Bedingungen hier in Hagen meinem Spiel an dem Tag auf jeden Fall auch zugute gekommen sind. Bälle sind ziemlich schnell, würde ich sagen, gehen ziemlich gut ab, wie man das so schön sagt. Also ein bisschen anders als in der Bundesliga. Die Bälle sind wirklich total konträr zu spielen. Deswegen eine große Umstellung hier auch innerhalb von anderthalb Tagen dann. Aber mir ist es sehr, sehr entgegengekommen. Und speziell, wenn man dann ein bisschen aggressiver returniert, dann wird das halt mit den Bällen einfach belohnt, weil die schneller sind und ein bisschen mehr durchgehen. Es dementsprechend schwieriger ist für den Gegner, die Bälle zu erreichen. Und auch der Slice ist bei solchen Bedingungen schwieriger zu kontrollieren, ja, weil er einfach ein bisschen flacher bleibt und ein bisschen mehr Tempo mitnimmt. Der bleibt nicht ganz so stehen, kommt man nicht so gut unter den Ball. Es ist schwieriger, den zu kontrollieren, zu neutralisieren. Und ja, das waren auf jeden Fall ein paar Sachen, die jetzt gestern mir zugute gekommen sind und meinem Spiel geholfen haben. Und da kann man einfach auch wieder sehen, wie wichtig dann auch so Bedingungen, Bälle, Plätze und so sind für manche Spiele, weil es schon einen Einfluss darauf hat, wie sehr das Spiel von dem einen oder dem anderen Spieler dann auch wirkt.
Aber du hast ja auf jeden Fall eh auch Aufwärtstrend gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Was hattest du denn für ein Gefühl nach dem Match? Also warst du erleichtert, stolz, froh? Ein ganz normales Spiel? War das ein besonderes Spiel?
Ja, wie anfangs schon gesagt, es ist immer ein bisschen besonders, wenn man gegen jemanden spielt, den man halt so gut kennt. Da ist dann immer irgendwie nochmal so ein bisschen extra Salz in der Suppe, sage ich mal. Aber ansonsten war es einfach eine große Zufriedenheit über ein sehr, sehr gutes Match. Sicherlich nicht in allen Punkten perfekt, aber einen sehr, sehr starken Spieler in zwei Sätzen geschlagen. Und man kann sich dann immer, oder ich schaue mir dann immer so natürlich die ein, zwei Sachen an, die ich gerne besser gemacht hätte. Aber im Endeffekt möchte ich dann auch bei einem Sieg nicht zu selbstkritisch sein, bin ich eigentlich eh schon. Und versucht dann das gute Gefühl halt mitzunehmen, weil dafür spielt man auch Tennis, dass man die Siege genießt, sich vielleicht anschaut, okay, was kann ich nächstes Mal noch besser machen, um noch besser zu performen, aber am Ende des Tages musst du auch deine Siege genießen und das gute Gefühl einfach mitnehmen und das wirklich bewusst wahrnehmen.
Weil du übrigens gerade Grigor Dimitrov und seinen Slice erwähnt hast, heute sind Medien Meldungen durchgedrungen, dass er die Teilnahme für die US Open absagen muss, immer noch aufgrund der schwerwiegenden Verletzung bei seinem Wimbledon-Aus, bei seiner Wimbledon-Aufgabe. Wir haben hier im Podcast drüber geredet, das nur am Rande. Wolli, haben dir die Liga-Auftritte und der Zusammenhalt, sicherlich haben auch viele HörerInnen, die ja deine Instagram-Seite verfolgen und so weiter, da waren ja auch einige Videos und Posts auch von deiner Mannschaft. Da ist ja schon durchgeklungen, dass ihr auch einen Mannschaftsabend gemacht habt und eine gute Stimmung habt. Und natürlich habt ihr Spiele gewonnen und Erfolge helfen immer auch. Hat dir das auch so ein bisschen geholfen für diese Woche?
Ja, ich glaube, alle Spieler, die du fragst zur Ligasaison, die geben dir erstmal grundsätzlich positives Feedback, dass es sehr, sehr viel Spaß macht. Ich sage jetzt mal über alle Ligen und alle Mannschaften hinweg. Jetzt war es natürlich bei mir so, dass ich speziell aus einer nicht so guten Phase ergebnistechnisch kam und die Liga-Zeit fest eingeplant hatte als eine Phase, wo ich Matchpraxis sammle, wo ich ein bisschen mehr Unterstützung von außen bekomme, weil ich einen Trainer auf der Bank habe, der mir immer wieder Sachen sagen kann, weil ich Unterstützung vom Team habe neben dem Feld. Das hilft auch immer ein bisschen und einfach ja nicht dieses Gefühl habe, alleine europaweit oder weltweit zu fliegen, zu reisen und für mich zu spielen, sondern einfach mehr Richtung Mannschaftssport zu gehen und da die positiven Sachen mitzunehmen. Und es hilft immer, wenn du viele Matches abseits des Touralltags auch hast und da vielleicht, ich kann gar nicht sagen, dass man da unbedingt freier spielt, weil es ist eine andere Drucksituation. Ich bin irgendwie Leistungssportler durch und durch, dass ich jetzt nicht sagen kann, bei der Liga spiele ich irgendwie lockerer oder so, weil es ist ein ganz, ganz anderer Druck. Du spielst halt für die Mannschaft, für den Verein und das ist einfach nicht 1:1 zu vergleichen mit dem Tourleben, aber ich empfinde das als sehr, sehr angenehm und versuche halt einfach die Zeit zu nutzen, um guten Trainings- und Matchrhythmus aufzubauen. Jetzt auch glücklicherweise bei mir viele Siege, viele Teamsiege dabei gewesen, deswegen bis auf einen Spieltag nur gewonnen und dementsprechend nimmst du da immer was mit, wenn du dich jetzt nicht komplett blöd anstellst und das dann natürlich dann auch in die Turniersaison zu übertragen, das muss das Ziel sein und es ist natürlich schön, dass das jetzt hier zumindest mit einem Match erstmal geklappt hat.
Ich wollte gerade sagen, ihr steht zu 1 und du stehst auch zu 1.
Genau, wir haben ein Match als Team verloren und ich habe ein Einzel verloren. Genau, ja.
Wie schätzt du die Liga ein, die Aufstiegschancen ein? Ist das eigentlich euer Ziel oder steigt nur einer auf? Gibt es eine Relegation? Klär uns mal auf.
Genau, also der Erste steigt auf und Wie schwer das Ganze ist, auch was die Planung angeht, sieht man an dem Krefelder Team. Die hatten vom Papier her wahrscheinlich den stärksten Kader, haben, glaube ich, jetzt von vier Partien drei verloren, weil es einfach ja sehr, sehr schwer ist, dass alle sechs Spieler am Tag immer die beste Leistung zeigen. Und deswegen, ja, kann man uns eigentlich nur ein Kompliment machen. Einen riesen Ausrutscher haben wir uns erlaubt, leider. Sonst wären wir jetzt Tabellenführer, aber wir haben jetzt am Sonntag bei Rot-Weiß Berlin die Chance, die Tabellenführung, glaube ich, zu übernehmen, wenn wir die schlagen. Unser Ziel war es, erstmal die Klasse gut zu halten und uns möglichst gut zu präsentieren als Team, als Verein. Und das ist uns bislang trotz der einen Niederlage sehr, sehr gut gelungen. Und ja, wenn wir am Ende auf Platz 1 stehen, dann kann man, dann liegt die Entscheidung beim Club, was man daraus macht. Die Mannschaft hat auf jeden Fall das Ziel, jedes Spiel zu gewinnen, egal wie wir auflaufen und wie gesagt, den Werten des Vereins treu zu bleiben und uns einfach ja, als Mannschaft an dem Spieltag bestmöglich zu verkaufen in allen Belangen. Und dann schauen wir einfach, was dabei rauskommt, weil insgesamt haben wir eine super Mischung im Team. Ich glaube, man hört halt, dass mir das Ganze Spaß macht und ja, da ist dann einfach immer auch viel möglich und wir schauen einfach, wie gesagt, wo wir am Ende sind, weil die Liga, die du angesprochen hast, ist einfach sehr, sehr ausgeglichen. Jeden Spieltag passieren Überraschungen und es ist sehr, sehr schwer zu planen und dementsprechend kann man jetzt als Zwischenfazit schon mal ziehen, dass wir bislang da eigentlich einen sehr, sehr guten Job gemacht haben.
Okay, wenn ich dich jetzt mal locke, dass du aus dem Nähkästchen plauderst, wenn du dir eine Sache, ein Element, eine Emotion aus eurem Team, aus eurem Zusammenhalt, aus dem, was ihr die letzten Tage und Wochen zusammen gemacht habt, zusammen erlebt habt, wenn du eins mit uns teilen könntest, was fällt dir da spontan ein? Was hat man vielleicht als Tennisfan da nicht so auf dem Schirm?
Ich glaube, dass wir auch außerhalb vom Platz und vom Platz sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen und dass das insgesamt einfach sehr wertvoll ist von Vereinsseite aus, dass da gefördert wird, dass man morgens an einem Spieltag schon zusammen frühstückt und sich nicht einfach nur eine Stunde vorm Spiel trifft, irgendwie alle ihr Ding machen, es dann auf den Platz geht, gespielt wird, ja, ein bisschen am Rand geklatscht und nach dem Spiel dann alle wieder in verschiedene Richtungen ausstreuen, sondern wir versuchen wirklich möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen und das schweißt extrem zusammen, wenn es halt menschlich untereinander passt. Das tut's bei uns glücklicherweise, so dass man einfach erstmal viele lockere Gespräche führen kann, Zeit hat, Späße zu machen und dann aber auch ja beim Spieltag so ein gutes Team bildet, sich, glaube ich, gegenseitig mehr unterstützt, als das bei anderen Teams der Fall ist, weil wir, glaube ich, dafür auch irgendwo stehen wollen uns selbst gegenüber und nach dem Spiel dann auch versucht wird, ja, in den meisten Fällen war es glücklicherweise erfolgreich, aber das dann halt auch zu genießen und noch ein paar Stunden länger zu bleiben, sofern das denn möglich ist, mit den Turnieren, die anstehen und so. Und das alles führt dann darum, dass es einfach, ja, unglaublich schönes Erlebnis ist, dort die Liga-Zeit zu spielen.
Ganz anderes Niveau natürlich, aber der neue Trainer von meinem Fußballverein hat gestern im Training nochmal darauf hingewiesen, bei der Matchvorbereitung ab 75 Minuten vor Spielbeginn in der Kabine, dass das Handy jetzt tabu ist, weil das da doch anscheinend ein bisschen für seinen Geschmack zu viel war und noch zu kurz vor dem Match da noch Nachrichten gecheckt worden ist und Kickbase gecheckt worden ist und WhatsApps und so weiter. Habt ihr da auch so Regeln, wenn ihr jetzt zusammen frühstückt, dass ihr beieinander seid und nicht jeder am Handy hängt oder so? Oder kommt das von alleine oder in der Kabine Regeln?
Ja, also bei uns gibt es keine klaren Regeln, aber man wird schon darauf hingewiesen, wenn es jetzt irgendwie mal ja nicht so angebracht ist, ob es jetzt sein muss, dass man am Handy ist. Ich verstehe das bei den ausländischen Spielern. Natürlich, wenn sie ein paar Gespräche einfach nicht über die ganze Zeit dann mitbekommen oder halt mal für eine kurze Zeit irgendwie mal aussteigen aus einer Konversation. Aber grundsätzlich wird schon gesagt, natürlich am Essenstisch so wenig Handy wie möglich, aber es wird nicht gesagt, wenn man jetzt mal kurz dran geht, dass das dann direkt irgendwie ein Regelbruch ist oder so. Ich glaube, das kriegt jeder ganz gut hin. Ich bin da ein bisschen pingeliger, also ich mag das schon eigentlich ganz klar abgegrenzt, dass jedes Mal, wenn ich jemanden anspreche, dass der dann auch irgendwie Blickkontakt zu mir hat und ich den nicht erstmal wachrütteln muss. Da bin ich ein bisschen sensibler als andere, aber ich meine, da kommen viele verschiedene Charaktere, Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen, sage ich mal. Und jeder handhabt das ja in seinem Alltag unterschiedlich, manche strenger als andere. Und da muss man irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden. Manche sind vor dem Match auch ja bis 5 Minuten vorher dann schon noch am Handy. Das bekomme ich halt mit, wenn ich mich warm mache. Aber in dem Fall zum Beispiel bin ich ja schon in meiner eigenen Warm-up-Routine drin und kann mich dann nicht mehr um andere kümmern. Jeder muss dann zu dem Zeitpunkt auch schon selber klarkommen, wie er gleich bereit auf den Platz geht. Aber das bekomme ich schon mit, dass es da Unterschiede gibt. Und mir fällt es, glaube ich, mehr auf als anderen auf jeden Fall.
Ja, unsere Amateurkicker haben gestern schon relativ große Augen gemacht bei der Ansage. So ein bisschen, okay, jetzt werden die Zügel angezogen. Ich finde sowas aber auch relativ geil, muss ich sagen, wenn man so eine Gemeinschaft pflegt, dass man da so ein bisschen oldschool unterwegs ist. Deswegen habe ich jetzt eigentlich auch mal bei eurem Niveau drauf gefragt. Oldschool unterwegs sein, aber trotzdem mit dem Team auch FIFA zocken. Du hast natürlich alle wegrasiert, oder?
Ja, tatsächlich nicht. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich der Beste war mit Abstand. Ich spiele ja wirklich passabel, aber wir haben auch öfters, also wir haben eigentlich die ganze Zeit durchgewechselt, 2 gegen 2, und es hat vom Niveau her echt super gepasst, muss ich sagen, so dass wir immer spannende Spiele hatten. Aber die anderen haben wirklich gut performt und deswegen hat es Spaß gemacht, und ich glaube, das ist auch wichtiger, als wenn du sagen kannst, ja, ich habe jeden 8-0 besiegt auf der PlayStation und du als Einziger irgendwie Spaß hattest. Aber ja, solche Sachen gehören halt auch dazu, dass man, wenn man im Team ist, dann nochmal ja auf mit Eigeninitiative Abende plant, die Leute nochmal zusammenbekommt und ja, wie gesagt, abseits des Platzes nochmal ein bisschen Zeit verbringt, weil das schweißt ein Team immer zusammen, weil ja, man bekommt ein besseres Gefühl für den anderen und setzt sich dann einfach auch am Spieltag nochmal ein bisschen mehr für den anderen ein.
Okay. Van der Zandschlup spielst du am Donnerstag im Achtelfinale in Hagen. Wir reden jetzt gar nicht so viel drüber, weil wenn du spielst, haben vielleicht einige, sind erst am Hören oder so weiter, ist schon ein bisschen überholt, aber
ja, vielleicht beim
natürlich
Spiel.
Jetzt für alle viel Erfolg für die
mit Knopf im Ohr.
Weitere Turnierwoche. Ja, geil. Geil. Ja. Ich finde das auch immer ein bisschen schön, wenn wir so, also wir haben jetzt ja auch gut gekämpft, dass wir wieder zusammen aufnehmen, wollten ja eigentlich Anfang der Woche, aber also ich muss sagen, ich habe mich von Herzen gefreut, als ich gestern das Ergebnis gesehen habe, und du hast ja auch meine Reaktion gesehen, als du mir gesagt hast, hey, wir können nicht aufnehmen, ich habe eine Wildcard bekommen, wie meine erste Reaktion war, das war halt so saugeil einfach, habe ich glaube ich geschrieben oder so, ich habe mich richtig gefreut, weil ich war eigentlich richtig traurig, als du gesagt hast, du spielst jetzt erstmal nur Liga. Ich habe es natürlich verstanden, aber ich dachte mir halt, hey, du bist halt kurz davor, jetzt wieder geile Siege einzufahren, und deswegen umso cooler, dass sich das jetzt gefügt hat, und mal gucken, was die Woche noch drin ist. Ich bin gerade auf einem ganz anderen Trichter. Der Fechtkalender ist auch relativ, also wir sind ja im Tennis schon geisteskrank unterwegs, von Januar bis tief in den November, wenn du ganz hoch stehst. Heute ist der letzte Tag der Fechtweltmeisterschaften in Tiflis in Georgien, Tag 9. Und morgen gehen die deutschen Meisterschaften hier in Dresden los. Es gibt ja 3 verschiedene Disziplinen. Das heißt, die letzte Disziplin im Team hat heute noch bei den Damen in Georgien gekämpft, und morgen gehen in anderen Disziplinen hier schon Einzel und Team los. Es gab Vorentscheide, weil du kannst nicht so eine ganz krasse deutsche Meisterschaft hier bei den Finals ausrichten, so dass es im Einzel die besten 4 sind. Also morgen werden dann nur Halbfinals und das Finale ausgefochten. Und im Teamwettbewerb gibt es nur die Finalpaarung. Und Tennis ist ja auch ein krass mentaler Sport. Aber ich bin jetzt seit 15 Monaten ja im Fechten involviert. Und das ist nochmal anders geisteskrank. Ich habe es ja jetzt wieder aus der Distanz, aber täglich mit News und Homepage verfolgt und auch Bericht erstattet. Ey, diese Athletinnen, müssen so schnell auf Betriebstemperatur sein. Du kannst da nicht einfach mal einen Satz verlieren und dann das Spiel noch drehen. Es geht bis zum 15. Punkt. Also direkt K.O.-System. Es gibt eine Vorrunde. Und wenn du alle 6 Vorrundenkämpfe gewinnst, bist du direkt fürs Hauptfeld qualifiziert, der besten 64. Und dann geht es da im K.O.-Feld weiter. Wenn du aber 5-1 in der Vorrunde fechtest, musst du trotzdem in so ein Vortableau, wo du noch mal 2 K.O.-Matches hast. Und die gehen los bei 0-0 bis zum 15. Treffer. Das heißt, das sind 7-8 Minuten, in denen du funktionieren musst. Und wenn nicht, ist deine WM vorbei in 7-8 Minuten. Und das, da habe ich mir die Tage auch noch mal Gedanken gemacht. Habe ich gesagt, da spreche ich Wolli auch noch mal drauf an. Dieses nicht die Zeit zu haben, in ein Match reinzufinden. Im Tennis kann man das ja schon doch ganz gut, ne? Also so ein erster Satz kann ja mal bis zu einer Stunde dauern und dann kannst du es trotzdem noch drehen. Und da ist alles in 7-8 Minuten vorbei und jetzt lerne ich morgen die SportlerInnen auch alle mal kennen. Ich habe auch schon mit anderen darüber geredet, die sind mental auch nochmal in einer anderen Belastung als ihr von der Schnelllebigkeit des Wettkampfes. Und der Tragweite, ne? Wir haben jetzt, glaube ich, letztes Jahr bei Olympia drüber geredet. Wenn du irgendwie im Viertelfinale mit 14-15 ausscheidest und deswegen keine Medaille holst und dadurch deine Sportförderung verlierst oder die Position verlierst, innerhalb von 7-8 Minuten, das ist schon geisteskrank. Das wollte ich nochmal in dem Podcast erwähnen. Damit setze ich mich gerade auseinander. Weiß nicht, wie du das als Leistungssportler empfindest, aber mich beschäftigt das total auch emotional.
Ja, das stimmt. Es ist sicherlich eine andere mentale Belastung. Beim Tennis ist es halt so, dass du auch einen gewissen Druck verspüren kannst, weil du nicht weißt, wie lange es geht. Also manchmal ist dieses Abkürzen von einem Wettkampf natürlich auch etwas, wo du weißt, okay, du wirst vielleicht jetzt nicht 3 Stunden gefordert und musst 18 Nackenschläge irgendwie überwinden und vergebene Chancen wegstecken, Führungen, die du verspielt hast. Das ist natürlich im Tennismatch, möchte das jetzt gar nicht vergleichen, sondern einfach nur sagen, dass es anders ist, weil auch die Dauer, wo du dich vielleicht auf der einen Seite wieder reinspielen kannst, kann natürlich eine Belastung sein, weil so viel passiert und kann so zehrend sein und dass es im Tennis nicht nur physisch ist, sondern halt auch mental die ganze Zeit konzentriert zu sein und ja, über alle Spielstände hinweg möglichst ein Niveau zu halten, über die ganze Spieldauer hinweg, das ist natürlich auch eine andere Herausforderung. Wenn du jetzt sagst, im Tennis gibt es jetzt nur einen Tiebreak, dann ist es schnell entschieden, aber ja, es kann auch nicht so viele Höhen und Tiefen geben in diesem einen Tiebreak. Also, wie gesagt, es ist total anders.
Wo du den Tiebreak ansprichst übrigens, ich habe auch das Gefühl, korrigier mich bitte, du hast ja jetzt wiederholt mit deinem Doppelpartner vom Club in Berlin gespielt, ihr habt heute auch wieder gewonnen gegen die an 4 Gesetzten. Du warst mega emotional auf dem Platz. Also okay, ich habe jetzt nur Ausschnitte gesehen, natürlich aus deinen Reels, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber du hast schon ziemlich gepusht für deine Verhältnisse, du bist ja eigentlich eher ein ruhiger Spieler. Hat das auch was mit dieser, weil Doppel ist ja ein bisschen schnelllebiger und kurzweiliger, hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass dich das auch emotional mehr mitnimmt als im Einzel? Positiv
ja,
wie negativ?
Es ist interessant eigentlich die Frage, warum das so ist. Ich glaube, ich gehe im Doppel ein bisschen mehr nach außen, wenn mein Partner das zulässt, sage ich mal. Also musst du irgendwie dich so ein bisschen eingrooven, ähnliches Energielevel haben und wenn mein Partner mir positive Energie gibt, dann kann ich die ganz gut spiegeln, dann ist es natürlich so, dass es im Doppel sehr, sehr viele, man kann sagen, wichtige Punkte gibt oder Punkte, die das Spiel auf dem Ergebnisboard in die eine oder andere Richtung lenken können. Deswegen hat man manchmal gefühlt bei mehr Punkten eine Drucksituation, weil es so schnell wechseln kann. Und dementsprechend ist vielleicht dann auch die Erleichterung bei manchen Punkten größer, dann kommt noch hinzu, dass du im Doppel tendenziell ein kleineres Zielfeld nur anspielen kannst, weil eine Seite oder vielleicht mehr als die Hälfte vom Netzspieler quasi abgedeckt wird, der gegnerischen Paarung. Und da kommen viele Sachen zusammen, die dazu führen, dass ich manchmal im Doppel irgendwie mich mehr dazu in der Lage sehe oder dass ich einfach mehr fühle, dass ich mich da pushe. Aber grundsätzlich liegt es daran, dass es mir natürlich auch einfach sehr, sehr viel Spaß macht.
Ja, cool. Wenn ihr in Nordrhein-Westfalen lebt, in der Nähe von Hagen und das vor Donnerstag hört, fahrt doch zu dem Challenger-Turnier. Das ist ein cooles Turnier, generell, aber auch um Wally zu unterstützen. Und falls ihr in Sachsen lebt, irgendwo in der Nähe von Dresden, kommt doch gerne auch vorbei zu den Finals. Also es lohnt sich wirklich, völlig losgelöst von Fechten. 19 andere Sportarten hier noch. Und falls ihr vorbeikommen wollt, ich bin in der Ballsport-Halle, Arena. Und wenn ihr ein bisschen Fechten verfolgen wollt, könnt ihr das auch über DFB Fechten auf Instagram. DFB wie der Fußballverband, aber Deutscher Fechterbund und auf fechten.org. Soweit zu unserer Situation. War schön, Wally, dass wir uns mal wieder ein bisschen updaten konnten und auch so ein bisschen diese verschiedenen Baustellen mal haben, bevor es dann nach den deutschen Meisterschaften für mich mit vollem Fokus Richtung US Series und US Open geht. Kommen wir mal zum Elefanten im Raum, Wally. Ich habe meinen alten Fitnesstrainer angeheuert, um meine Leistenschmerzen in den Griff zu bekommen. Das solltest du vielleicht auch mal machen. Oder?
Ja, was soll man dazu sagen? Also, der macht es sich halt nicht leichter. Aber ja, du sprichst natürlich auch auf Yannick Sinner, wie schon im Intro erwähnt, an, der seinen alten Fitnesstrainer, der das verbotene Medikament eingekauft hat damals. Er holt ihn wieder zurück ins Team, hat dazu auch schon ein, zwei Tweets von Nick Kyrgios als Antwort bekommen, natürlich, wie zu erwarten. Aber ja, bei mir sorgt das so ein bisschen für Achselzucken. Ich kann es natürlich auf der einen Seite irgendwo verstehen, wenn du eine Person hast, die dich im athletischen Bereich so voranbringt, wo du sagst, okay, die hat mich so lange begleitet, das ist die Person, die ich brauche, um da oben zu bleiben. Auf der anderen Seite kann ich mir eigentlich auch vorstellen, dass es eine Option B, C und D geben müsste auf diesem Niveau und mit dem Portemonnaie, den man da irgendwie anstellen kann, der ähnlich ist und natürlich mit der Vorgeschichte, ja, ist es natürlich irgendwie keine Sache, die es irgendwie gut nach außen ausschauen lässt, wenn du jemanden nicht wirklich bestrafst, wenn er halt schon mal, ja, einen Fehler gemacht hat, um es mal so auszudrücken, den dann nach so kurzer Zeit, wir sprechen jetzt nicht über 10 Jahre, dann wieder ins Team zu holen. Ja, das ist irgendwie ein Signal, was ich nicht so gut finde. Aber ja, bin auch gespannt, was du dazu sagst, auch wenn ich es mir ungefähr schon denken kann. Aber mich hat es schon überrascht, dass er es jetzt nach so kurzer Zeit wieder macht, und macht sich natürlich das Leben dadurch auch nicht unbedingt leicht, aber es scheint ihm auch komplett egal zu sein.
Ich habe dir mal bewusst jetzt den Vortritt gelassen, beziehungsweise ich habe gemerkt, du ringst mit den Worten, beziehungsweise du hast sehr lange drüber nachgedacht, was du wie formulierst, was du wie sagst. Ich habe das Gefühl, du hast noch sogar ein paar Prozent drastischere Meinung dazu, hast dich aber jetzt eher ein bisschen zurückgehalten.
Ja, ich bin ja nicht zum ersten Mal hier.
Hier, das ist dein Podcast. Du kannst dich hier frei entfalten.
Ja, die Frage ist halt, ob das sein muss, ja. Also ich kann es ja auch noch, also, ich sehe es ja auch noch als absoluter, als Spieler, als Kollege, ne? Und deswegen, das war halt mein erster Take dazu, so wie ich es wahrgenommen habe. Das hat mich einfach schon überrascht, wenn ich mir wünschen könnte.
Aber mach dich das nicht, ich will dich jetzt, also das ist jetzt wirklich keine Form von, dass ich dich locken will. Ich meine es brutal ehrlich.
Du willst immer locken.
Nein, mach dich das nicht sauer?
Ja, der ganze Fall und die ganze Handhabung davon, da ist es, glaube ich, vielen Spielern so gegangen, dass sie jetzt nicht halt, natürlich auch schlussendlich mit der Strafe, Egal wie man das dann rechtlich verargumentiert und dass man da jetzt das nicht einfach so, dass nicht spurlos an einem vorbeigeht. Sei ihm der gesamte Erfolg auch danach gegönnt. Ist ja jetzt nicht so, dass es nach der Pause unbedingt schlecht lief, als der Fitnesstrainer nicht mit an Bord war. Aber deswegen habe ich halt am Anfang schon versucht, so ein bisschen zu beschreiben, dass das irgendwie mit einer gewissen, ja, Ignoranz auch einhergeht, von Sinners Seite, dass er ja einfach sein Ding durchzieht, so wie er es für richtig hält, und ja, dass da halt einfach sind andere Welten, um es mal so zu sagen.
Also unsere HörerInnen sind ja eigentlich in der Regel im Schnitt gut auf dem Stand, weil wir es ja regelmäßig auch thematisiert haben. Aber um unsere wachsenden Hörerzahlen alle auch auf denselben Stand zu bringen, ganz kurz nochmal die Basis, ne? Also auch aus der Agenturmeldung, die da vor einer Woche kam. Yannick Sinner hat Umberto Ferrara mit sofortiger Wirkung als Fitnesstrainer wieder eingestellt, teilte Sinners Managementfirma Avima in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit. Zitat von dem Team von Zverev, sage ich schon, von Sinner. Umberto hat in Yannicks Entwicklung bis heute eine wichtige Rolle gespielt. Seine Rückkehr steht für eine Erneuerung des Fokus auf Kontinuität und Leistung auf dem höchsten Level. Zitat Ende. Ferraras Vergangenheit im Team Sinner ist aber nicht unbelastet zur dreimonatigen Sperre. Des Ausnahmekünstlers aus Südtirol soll letztlich die Anwendung des Mittels Trofodermin geführt haben, das Ferrara gekauft hatte. Er sah die Schuld für den viel diskutierten Vorfall letztlich aber bei Physiotherapeut Giacomo Naldi. Leute, wir haben ja hier ganz ausführlich in den Sonderfolgen drüber geredet. Hört da gerne nochmal nach. Was ich an dieser Stelle aber nochmal auch verdeutlichen möchte, ist, dass Ferrara dieses Trofodermin, also dieses Mittel, in dem Clostebol drin ist, in Italien in der Apotheke gekauft hat, auf der Verpackung. Also nicht nur im Beilagenzettel oder ganz klein auf dem Mittel steht, sondern wirklich groß auf der Verpackung ist eine Dopingwarnung drauf. Da steht Doping drauf, genauso geschrieben, auf der Packung deutlich. Und dieser Ferrara hat dem Naldi während eines ATP-Turniers vorgeschlagen, dieses Mittel zu nehmen, weil er ja diesen Cut am Finger hatte. Es ist offiziell verboten, ein Mittel, das auf der Dopingliste steht, mitzuführen, wenn du mit einem Profi-Tennisspieler bei einem Profiturnier bist. Das ist im WADA-Code. Und Ferrara hat gesagt, dass er dieses Mittel dabei hatte, um für sich selbst eine chronische Erkrankung zu behandeln. Welche bleibt offen? Da kann man wieder sagen, klar, das ist gesundheitliche Sache, muss man nicht offenlegen. In dem Fall hat es schon auf jeden Fall einen Beigeschmack. Wie öfters verweise ich auf meinen lieben Kollegen Edmund Willison und einen wirklich sehr, sehr interessanten Thread auf Twitter, beziehungsweise X. Ein Thread bedeutet einfach mehrere Tweets nacheinander aufgeschrieben mit Fakten, wo er nochmal versucht, anhand öffentlicher Recherche näher zu kommen, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich es ist, dass diese beiden Personen, der Physiotherapeut und der Fitnesstrainer, von dieser ganzen Sache gewusst haben oder eben nicht gewusst haben. Und wenn man sich diesen Thread und wirklich sehr viel Informationen reinzieht, kommt man immer wieder zu dem Schluss, dass diese Menschen, diese beiden Menschen einfach viel zu professionell sind eigentlich und ein viel zu hohes Wissen haben, um derart töricht an so einer glasklaren Sache einfach vorbeizuschauen, zu ignorieren. Und also das ist jetzt mal die Faktenlage. Jetzt gehe ich schon in die Interpretation. Ich war ja damals schon relativ deutlich und jetzt werde ich noch mal einen Ticken deutlicher, Wally. Kennst du aus dieser einen NDR-Dokumentation ist so ein Reel entstanden von so einem deutschen Typ, der auf seinem Bauernhof steht und was machen will aber von Behörden dauernd Auflagen bekommen, so weiter. Und der sagt so, Leute, dann können wir es auch lassen. Also, wenn ich hier diese ganzen Auflagen bekomme, dann können wir es auch lassen. Es kann nicht jeder in Berlin sitzen und die x-te Dating-App erfinden. Es muss auch Leute geben, die was anpacken und handwerklich sind. Und dann hat er sich halt so in Rage geredet. Das ist so relativ, der ein oder andere von euch da draußen kennt das vielleicht. Ist das nicht komplett richtig zitiert, aber genau so habe ich mich gefühlt. Ey, als ich diese Nachricht gesehen habe, ich war nicht online zu der Zeit. Edmund hat mir tatsächlich eine WhatsApp geschrieben und ich dachte erst, er will mich veräppeln. Und dann hat er mir von britischen Medien, von, also nicht so Fake News Seiten, sondern wirklich BBC und so weiter, diese Mitteilung geschickt, wo aus dem Team zitiert wurde. Und mein erster Gedanke war wirklich so, okay, wenn man als Yannick Sinner seinen Fitnesstrainer zurückholen kann, den man vor den US Open mit dem Physio rausgeschmissen hat, mit dem Verweis darauf, dass die etwas falsch gemacht haben in diesem ganzen Dopingfall, und knapp ein Jahr später holt man ihn zurück, ja, dann können wir es auch lassen. Also dann können wir die ganze Doping-Sache auch lassen. Dann können wir die Doping-Tests lassen, dann können wir die Diskussion lassen, dann können wir die Texte lassen, dann können wir die Tests lassen. Und dann, weil was ist das denn für eine Message? Der beste Spieler der Welt, der eine dreimonatige Sperre hinter sich hat, und davor seine beiden wichtigsten Leute im Team abseits des Coaches für seinen Fitnesszustand entlassen hat, holt ihn einfach wieder, protegiert von seinem Team, seine Pressesprecherin macht so eine flauschige Pressemitteilung, alle Medien greifen es auf. Kein Tennisjournalist, außer Nick Kyrgios, kein Spieler hat sich irgendwie kritisch dazu geäußert. Okay, dann ist das so, dann spielen wir das Spiel so. Aber dann muss sich auch wirklich gar keiner beschweren in Zukunft. Wenn wir außerirdische Leistungen sehen, dann hinterfragen wir auch nichts mehr und dann geht alles seinen Weg. Aber also Spitzensport war immer schon krass, ja. Ich habe letztens auch gelesen von Tadej Pogačar, also von UAE im Radsport, von dem Team sitzt ein Arzt im Panel des Weltverbandes UCI. Also Interessenkonflikt, ne? Ist Arzt von dem Team, sitzt aber auch gleichzeitig in dem Panel von UCI. Das ist genauso ein Fall, dann können wir es auch lassen. Und das ist dieselbe Ebene. Wenn Yannick Sinner seinen rausgeschmissenen Fitnesstrainer wieder zurückholt, nach einer abgesessenen Dopingsperre, dann können wir es auch lassen. Dann machen wir alle einfach so weiter und gucken mal, wie sich das entwickelt. Aber, du hast, glaube ich, richtig gesagt, so, also es einfach macht er sich damit nicht. Also entweder gibt er wirklich, Entschuldigung, aber ich sag's einfach mal, gibt er wirklich gar keinen Fick. So, Entschuldigung, den Ausdruck an alle und sein Team und steht über den Dingen, aber kannst du als Profisportler so über den Dingen schweben? Und das hat mich echt überrascht, dass man das so kann, aber scheinbar kann man das. So, und ja, das ist so mein Take dazu.
Ja, mich überrascht es auch, dass er diesen Weg einschlägt. Wie gesagt, mein Wunsch wäre es gewesen, du hast es ganz gut zusammengefasst, auch als Message, ich habe es als ignorant bezeichnet, da die Sperre natürlich auszusitzen und dann die Leute, die schlussendlich dafür eventuell verantwortlich waren, dann aber auch konsequent nicht mehr im Team zu haben. Jetzt der Schritt zurück, der zeigt halt einfach, dass ihn das Ganze nicht so interessiert. Und deswswegen fand ich die Worte von dir eigentlich ziemlich passend und war, glaube ich, auch in der Art das, was ich ungefähr sagen wollte, dass es kein gutes Zeichen einfach ist und vor allen Dingen er mit seinen Möglichkeiten da definitiv die Wahl gehabt hätte, auch andere Wege einzuschlagen. Und deswegen finde ich es erst in allererster Linie erstmal schade, weil es kein gutes Signal ist.
Er musste sich bisher auch noch nicht öffentlich äußern, weil er ja Kanada, das Masters-Turnier, nicht spielt, genauso wie Carlos Alcaraz und Novak Djokovic auch nicht. Alexander Zverev ist an 1 gesetzt wo spielen die dieses Jahr? Toronto. Oder die wechseln auch immer. Nicht, dass ich jetzt was falsch sage. Ja, Toronto. Ne? Spielen sie dieses Jahr. das bedeutet, frühestens bei dem ersten Masters-Turnier, Vorbereitungsturnier in der US Series vor den US Open, wird er eine Pressekonferenz haben. Spätestens dann aber bei den US Open eine größere Pressekonferenz mit größerer Aufmerksamkeit. Und ich werde wahrscheinlich nicht vor Ort sein, A, wegen Auftragslage, B, finde ich es als Journalist relativ schwierig momentan in die USA einzureisen, gerade mit dem, was Herr Trump da fabriziert. Also wir haben ja in Europa Herr Orban, der die Pressefreiheit abgeschafft hat in Ungarn, und in den USA geht es auch einen richtig miesen Weg, ohne jetzt da abzuschweifen, aber da ging es ja um eine Übernahme von einem großen Konzern und einer Klage von Donald Trump über ein mutmaßlich verkürztes Interview im Wahlkampf mit Kamala Harris, die sich jetzt da mit einer hohen Millionensumme geeinigt haben, und derjenige von der Medienbehörde, der das entscheiden sollte, ob diese Übernahme von dem Konzern klar geht, ist ein Trump-Supporter und hat gesagt, er macht die Übernahme von diesem Konzern davon abhängig, wie dieses Urteil ausgeht. Das ist schon ein krasser Eingriff, und jetzt ist dieser Paramount, das ist, glaube ich, die übernommen worden sind, und das Erste, was passiert ist erstmal, dass der eine Satiriker mit so einer Late-Night-Show erstmal abgesetzt wurde für nächstes Jahr. Also da geht es schon krass auch in die Eingriffe der Pressefreiheit, und fühle ich mich momentan auch nicht so wohl, aber wenn ich genügend Aufträge habe, werde ich wohl trotzdem hinfliegen, aber ich glaube nicht, dass sich das für mich rentiert. Aber ich hoffe, dass bei dieser Auftaktpressekonferenz bei den US Open der ein oder andere Nicht-Tennis-Journalist sitzt von amerikanischen Medien, der vielleicht diese Frage mal stellt, etwas kritischer formuliert, dass er sich äußern muss. Weil, auch wenn ich gesagt habe, dann kann man es lassen, aber irgendwo muss ja noch dieser kritische Journalismus sein, dass zumindest diese Fragen immer und immer wieder gestellt werden, damit man eben nicht einfach machen kann, was man will. So, mal gucken, was passiert. Du siehst, ich werde mit dem Thema ein bisschen itzig, aber gut, wäre auch irgendwie, also wenn ich mich darüber nicht mehr aufregen würde, dann hat man, glaube ich, auch keine Emotionen mehr. Ja. Lass uns zum Abschluss ganz kurz zumindest noch über Alexander Zverev sprechen. Da würde ich dir auch erstmal den Vortritt lassen. Hast du irgendwas aus der Szene gehört? Habt ihr mit Kollegen darüber diskutiert? Glaubt man daran, dass eine Partnerschaft Toni Nadal-Zverev erfolgreich sein kann? Also ich stelle mir schon vor, dass zumindest ab und zu mal Zeit ist am Mittagstisch oder bei Pausen im Training, dass man auch so über Tennisthemen spricht, über solche?
Ja, grundsätzlich schon, aber viele waren jetzt natürlich auch erstmal in der Warteposition, weil man konnte ja noch gar nicht so viel dazu sagen. Ist ja auch der aktuelle Stand, dass es noch nicht mal in der Trial-Phase, wie du es genannt hast, auf der Tour ist, sondern erstmal so ein bisschen in der Hold-Phase, sage ich mal, aber ich glaube, dass es viele einfach erstmal sehr interessiert zur Kenntnis genommen haben, dass sich da vielleicht eine neue Zusammenarbeit auftut. Und ich glaube, auch viele haben erwartet, dass es irgendwie schneller losgeht, ja, weil jetzt ist Sascha ja ohne Toni nach Kanada geflogen. Und ja, es bleibt abzuwarten. Also wenn man sich drüber unterhalten möchte, muss man, glaube ich, auch erstmal nicht nur die ersten Ergebnisse oder so anschauen, aber überhaupt die ersten Interaktionen während der Matches und wie das Ganze wirkt und wie viele Wochen die machen. Das steht ja alles noch aus auf der Pressekonferenz.
Aber hattest du was gehört oder hast du...
Nee. Nee, kann ich jetzt eigentlich gar nicht so sagen.
Ja, also ich habe ein bisschen was gehört. Nachdem die Meldung, also wir haben ja letzte Woche, vor zwei Wochen, ausführlich darüber geredet, wo ich auch von einem Telefonat mit dem Sky-Reporter gesprochen habe und zumindest ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern konnte. Und dann kam ja jetzt die Meldung, dass angeblich es keine Zusammenarbeit gibt, weil Toni Nadal aufgrund seiner Verpflichtung nicht als Tourcoach, als Reisecoach in Frage kommt. Und das haben ja auch der Bericht war von der Sportbild. Und das haben dann auch die Agenturen aufgegriffen. Und ich habe dann mal ein bisschen rumgefragt, auch beim Team. Und ich hatte auch Kontakt zum Team, aber nur als Hintergrundgespräch. Das heißt, ich kann daraus jetzt wieder nicht zitieren. Aber zu dem Zeitpunkt, wo diese Agenturmeldung kam, die ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Tage her, das war noch bevor Sascha sich in Toronto dann auch geäußert hat, sagen wir mal so, diese Agenturmeldung hat das Team schon auch ein bisschen überrascht. Also so weit schien das noch gar nicht so endgültig. Das war das, was ich so mitgenommen habe. Das ist das zumindest, was ich euch jetzt sagen kann, dass es vor ein paar Tagen durchaus noch zwischen dieser Agenturmeldung und dem, was das Team Zverev gedacht hat, schon noch ein Unterschied war. So, was ihr daraus jetzt lest und interpretiert, muss ich euch überlassen. Wenn man jetzt aber ein paar Tage weitergeht, und Sascha hatte anders als Jannik Sinner jetzt schon ein paar Pressekonferenzen, und dann sind wir wieder auch bei dem Thema. Sascha redet ja dann auch gerne, wenn er gefragt wird. Und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, also er hat viel gesagt, aber wenig gesagt. Und er hat ja auch gesagt, unter anderem einen Satz so, ja, ich versuche gerade, Toni Nadal zu überreden, dass er mehr Wochen mit mir macht. Also scheint es ja schon irgendwie zu sein, dass es geklickt hat. Die Woche war gut, es hat ihm gefallen. Er hat in höchsten Tönen von Toni Nadal geredet und auch von Gesprächen am Essenstisch, am Abendessentisch mit Rafael Nadal. Gut, wenn man davon nicht schwärmen würde, wenn so eine absolute Legende sich Zeit für einen nimmt, dann wäre wahrscheinlich auch was falsch. Also das kann ich total gut nachvollziehen. Sich dann aber so offen hinzusetzen, sowohl vor dem Turnier als auch nach der ersten Runde jetzt, diese Fragen zu beantworten und dann so öffentlich zu sagen, ja, ich versuche gerade Toni Nadal zu überreden und mit ihm so zu reden, damit er mehr Wochen mit mir macht, weiß ich nicht, Digga, ob das jetzt so die richtige Herangehensweise ist. Da sind wir vielleicht wieder bei diesem Punkt, den wir öfter haben, der, wie geht man medial denn gewisse Themen an? Und wenn wir beim Beispiel Jannik Sinner bleiben, da wird alles halt über dieses, egal wie schäbig, ich benutze das Wort jetzt einfach mal, ist, die Thematik ist, geht halt alles kommuniziert durch eine professionelle Pressesprecherin raus. Und beim Team von Sascha geht halt eher Dinge raus durch Saschas Aussagen bei Pressekonferenzen, die nicht geleitet werden von Pressemitteilungen. So, also ich sage jetzt mal so, ich bin jetzt ja Pressesprecher des Deutschen Fechtverbands, ich mache jetzt ja auch meine Erfahrungen im PR-Bereich. Ich hätte jetzt vielleicht an seiner Stelle gesagt, hey Sascha, wenn du jetzt Fragen bekommst bei der PK, sag, du kannst dazu gerade nichts sagen, weil das Thema noch nicht geklärt ist oder so, weil man das privat klären möchte, weil es gibt bestimmt auch Leute, das heißt nicht, dass es deswegen nicht klappt, aber es gibt bestimmt auch Leute, die da vielleicht ein bisschen mehr diskreter das Ganze haben wollen und dann vielleicht sagen, nee, deswegen wird's nicht, weißt du, also die Gefahr besteht zumindest. Und ich schätze jetzt die Nadal-Familie auch eher ein bisschen konservativer ein. Jetzt kommst du wahrscheinlich wieder, das sind wieder diese schlimmsten Thesen, ne? Klar, du hast schon wieder dieses Gesicht. Aber
ist doch sympathisch, wenn man bei der PK auch nochmal was Interessantes erfährt. Ich meine, ja.
Ja, das also sagst du immer,
ich
das, aber.
Nee, ich
ja, es ist, auch, so es ist auch geil aus journalistischer Sicht, weil du hast wieder was zu schreiben, aber du hast ja nichts Handfestes zu schreiben.
Ja, und ich finde die Aussage jetzt nicht verwerflich, wenn es jetzt deswegen, vielleicht mache ich mir da auch zu wenig Sorgen, aber wenn es jetzt irgendwie deswegen nicht klappt, dann sei es drum. Also ich finde es cool, dass er irgendwie noch drauf antwortet und man was erfährt. Und ja, wenn es im Kern darum geht, dass Toni vielleicht nicht so viel reisen möchte und Sascha versucht gerade, ihn zu überzeugen, dass er irgendwie mehr mitreist oder sagt, können wir uns nicht irgendwo bei x Wochen einigen, ist doch fair. Und wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Und wenn es klappt, dann klappt es. Also ich weiß jetzt nicht, warum das so gefährlich sein sollte, da auch mal so Kleinigkeiten zu sagen. Das ist ja auch ähnlich wie bei Managern im Fußball, die ständig die Fragen zu Transfers bekommen. Die sollen eigentlich auch nichts sagen, aber ab einem gewissen Punkt hört man dann schon im zweiten, dritten Satz schon mal so ein paar Details und kann sich dann irgendwie so eine Richtung oder so ein ungefähres Bild malen, wie es gerade läuft. Und da geht es ja auch darum, möglichst wenig zu sagen aus taktischen und medialen Gründen. Deswegen, du bist halt ein sehr professioneller Pressesprecher.
An der Stelle.
Ich fand's eher so ein bisschen, dass er gesagt hat, ja, also eigentlich hat er mich ja angeschrieben. Weißt du? Also ich finde immer, wenn man in so einer Partnerschaft, egal ob das Trainer, Spieler oder Spieler, Firma oder was auch immer, das enthüllt immer irgendwie den anderen so, wenn sich eine der beiden Parteien darüber äußert, wer auf wen zugekommen ist. Ich finde, das ist immer so eine Sache, die sollte man
Das ist die
Möglichkeit unter Verschluss halten.
Also das schlägt zum Beispiel dieselbe Sache, Kerbe die ich wie nicht unbedingt die andere gesagt. Aussage.
Ja, das, wie gesagt, das andere sehe ich nicht so kritisch bei dem, wer wen jetzt gefragt hat. Das tut eigentlich nicht so viel zur Sache und das finde ich eher für privat, ja. Aber gut, so hat jeder seine Meinung.
An der Stelle sei nochmal gesagt, also bei der voll. Es ist auch gut, wenn wir hier mal ein bisschen wieder Feuer reinbringen. Wir sind zu oft einer Meinung in letzter Zeit. An der Stelle sei mal gesagt, gerade bei der Zwerf-Thematik kriegen wir immer viele Einsendungen über unsere privaten, aber auch über die Instagram-Seite von uns, advantage-podcast. Und wir antworten eigentlich immer auf alles, auch auf kritische Kommentare. Aber lass doch bitte ein gewisses Niveau da. Also selbst wenn ihr nicht unserer Meinung seid oder wenn ihr das Gefühl habt, also wenn ihr Zwerre-Fans seid und ihr ihn verteidigen wollt, ich verstehe das ja auch. Die meisten haben auch irgendwie Verständnis dafür, dass wir neutraler sind oder ich Journalist bin. Aber wir antworten nicht halt, wenn es irgendwie unter die Gürtellinie geht. Das wollte ich auch nochmal sagen, weil in letzter Zeit, wenn ihr dann nicht irgendwie die passende Antwort bekommt oder so, oder dann, also ich merke schon, der ein oder andere hat da schon so eine Anspruchshaltung. Und wir machen das auch gerne. Aber wir können halt auch nicht für euch, also ihr habt ja gemerkt, wie ich jetzt auch auf die Thematik antwortet habe. Ich kann ja selbst öffentlich noch nicht alles sagen, was ich so weiß. Dann kann ich natürlich auch nicht euch mehr in Chats sagen, wenn ich euch gar nicht kenne oder so. Also da ist manchmal ein bisschen eine komische Anspruchshaltung bei einem ganz, ganz geringen Prozentsatz unserer Konversation. Wir hätten noch ganz viel zu besprechen, aber wir haben heute weniger Zeit. Deswegen bleibt es jetzt bei dem Thema. Wir könnten natürlich noch darüber sprechen, dass Venus Williams mit 45 Jahren ein WTA-Match gewonnen hat. Wir könnten über die tollen deutschen Leistungen bei den Damen sprechen. Laura Siegemund und Tatjana Maria haben die zweite Runde erreicht und haben gegeneinander gespielt, Wolli, in einem 3-Stunden-Duell mit 3 Tiebreaks. Das war wirklich auch geisteskrank im positiven Sinne. Aber zumindest das lassen wir mal einen Respekt da für diese immer noch überragenden Leistungen in dem, zumindest im Sportleralter, fortgeschrittenen Alter. Und ja, es werden noch ganz, ganz viele mehr Themen. Wir hatten ja angekündigt, eigentlich 2 Leute haben 2 Titel nacheinander geholt. Unser lieber Herr Bublik, Wolli, hat 2 Titel geholt. Und etwas überraschend, das finde ich eigentlich momentan sehr überraschend, Daderi hat in Bastard und Umag gewonnen. Hast du das kommen sehen?
Nee, natürlich nicht. Das wäre ich für einen Experte, wenn ich da jetzt zustimmen würde. Aber
du kennst ihn ja ganz gut, ne?
Ja, also nicht unbedingt Medium, würde ich sagen. Ich habe ihn auch schon mal gespielt, aber unglaublicher Athlet, super Spieler. Mir gefällt die Intensität, die Einstellung. Und wenn so einer dann speziell bei sehr heißen und schwülen Bedingungen in Umag da mal eine Woche mit Selbstvertrauen kommt, dann ist er auf Sand inzwischen natürlich sowieso ein richtig gefährlicher Spieler, auch wenn er auf Rasen, also selbst auf Rasen, viele große Namen auch geärgert hat. Aber dass das Publikum 2 Sandplatzturniere hintereinander gewinnt, das hätte man wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt für sehr wahrscheinlich gehalten.
Bessere Sandplatzsaison als Rasensaison gespielt.
Ja,
insgesamt schon. Also mit French Open Viertelfinale, Titel, 2 Titel geholt. Also
das stimmt. Die Sandplatzturniere lagen jetzt natürlich sehr in der Höhe und ich fand die Gegner, die er da schlagen musste für ein ATP 250, klar ist halt die Sandplatzsaison nach Wimbledon in Europa, die ist dann schon ein bisschen schwächer, würde ich sagen. Aber ja, trotzdem muss man sich da erstmal durchsetzen und für Alexander Bublik ist jede Serie an gewonnenen Matches hintereinander, glaube ich, immer sehr großer Erfolg, sage ich mal.
Und ich musste auch an dich denken, weil ich glaube, es war beim 2. Titel in Kitzbühel, die Sektflasche nicht aufbekommen habe. Da musste ich an unsere Insider denken beim letzten Mal. Das ging auch viral. Und Eine letzte Sache noch, was sehr emotional war, das hast du sicherlich auch gesehen, da fühlst du, glaube ich, auch mit als Profispieler, das Finale in Washington zwischen Deminor und Davidovich Fokina. Deminor hat 3 Matchbälle abgewehrt und hat das Turnier noch gewonnen, was ja per se schon mal eine Nachricht wert ist. Und Davidovich Fokina war danach komplett niedergeschlagen auf der eigenen Bank und Deminor hat sich zu ihm gesetzt, bevor er groß gefeiert hat und noch vor der Siegerehrung, hat ihn getröstet. Das hat dann auch nochmal einen speziellen Hintergrund. Das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Dieses Jahr im Februar in Delray Beach hat er ebenfalls im Finale gegen Kecmanovic 2 Matchbälle nicht genutzt und das Finale dann auch noch verloren. Also das hat dann auch nochmal gezeigt, warum er so niedergeschlagen war. Das kann natürlich auch dann, das ist natürlich dann auch mental im Kopf, ne? Also wenn es jetzt ein drittes Mal im Finale, also er ist ja so gut, dass er nochmal ein Finale erreichen wird. Da ist er noch zu jung und zu gut dafür. Und dann kann das auch relativ schnell mental werden, ne? Dass er das durchbrechen muss. Wobei man auch ganz klar sagen muss, dass die, dass 2 von 3 abgewehrten Matchbällen auch geisteskrank waren von Deminor. Da war ein Unforced Error dabei, den man gerade noch so als Unforced Error durchgehen lassen kann. Der war auch ein bisschen geforced. Also es war jetzt nicht so erster Schlag ins Netz. Aber 2 waren schon geisteskrank und einer vor allem, da ist wieder Deminor, hat den Motor angemacht. Aber das fand ich auch sehr emotional. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnt haben. Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, ne?
Ja, genau. Also auch richtig, richtig gute Geste von Deminor, sich dann da, also da nochmal hinzusetzen. Ich glaube, alle, die es gesehen haben, wissen natürlich eh Bescheid, wie das Ganze gewirkt hat, aber da hat mir einfach sehr gefallen, da diesen Sportsgeist auf dem Niveau dann auch auf der Bühne zu sehen, und auch, es hat sehr, sehr authentisch gewirkt und einfach eine richtig coole Aktion. Bei Davidovic ist ja so, dass natürlich, glaube ich, die Enttäuschung groß ist, aber der spielt halt so gut und das ist so ein hohes Niveau, dass er noch genügend Chancen auch bei größeren Turnieren, glaube ich, haben wird, große Erfolge zu feiern. Und man redet ja eh auch auf einem Level, wo es den Jungs einfach auch sehr, sehr, ja, doch auch komfortabel gemacht wird oder komfortabel ist, zu spielen jede Woche, nur die größten Events. Also ich denke, da wird er drüber hinwegkommen und vor allen Dingen die, wie du gesagt hast, die Art und Weise der Matchbälle war jetzt halt nicht so, dass er sich da großartig was vorwerfen kann, sondern der eine war wirklich unglaublich gesaved von Deminor und ja gut, das Leben geht weiter und wie gesagt, das ist einfach ein super Spieler, der wird noch genug große Matches gewinnen, aber in dem Moment natürlich extrem bitter, weil der erste Titel wahrscheinlich schon sehr, sehr viel bedeutet.
Ich mag so Spieler generell auch, also er ist manchmal ja ein bisschen wild. Ich erinnere mich jetzt auch an diese Wimbledon-Szene, wo er da im Match-Tiebreak gegen Rune, glaube ich, in Wimbledon auf einmal von unten aufschlägt oder irgendwas war doch da so krass auch.
Ja, ja.
Also manchmal verliert er noch so ein bisschen den Kopf, aber der hat zu viel Talent und zu viel Qualität, dass das da nicht klappen wird. Deswegen, also die Geste war auch sehr schön, deswegen wollte ich sie auf jeden Fall noch mal im Podcast haben zum Abschluss. Und dann kommen wir auch zum Ende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wally, nochmal auch offiziell hier. Viel Erfolg morgen. Hau rein. Du bist auf einem richtig geilen Weg und das wird geil. Und ich werde auf jeden Fall am Handy irgendwie den Stream nebenher laufen haben. Und das letzte Wort in diesem wunderschönen Podcast hast wie immer du.
Ich hoffe, dass du morgen den Stream nicht laufen hast, so wie in der ersten Runde, um meine Chancen ein wenig zu erhöhen. Nein, vielen Dank an alle fürs Zuhören, für die Zuschriften. Freut uns immer, von euch zu lesen. Jetzt bei mir persönlich auch von euch zu hören. Danke an alle, die auch hier in Hagen schon auf mich zugekommen sind und mich auf den Podcast angesprochen haben. Es freut mich immer sehr, es freut uns immer sehr. Seid eine coole Community. Es macht unglaublich viel Spaß, für euch hier die Inhalte zu machen. Und danke, dass ihr uns da so unterstützt und so treu dabei bleibt. Und ja, heute eine etwas kürzere Folge aufgrund des Turniergeschehens, aber für eine Stunde Telefonat mit Janik nehme ich mir doch sehr, sehr gerne Zeit am entspannten Nachmittag und sage mal, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, ciao, ciao.